Kaum kam der Gedanke auf, wies sie ihn als absurd zurück. Das Leben nach dem Tod ist ein verbreiteter Irrglaube, erschaffen, um das echte Leben erträglich zu machen. Als Ärztin war Gessner mit dem Tod und seiner Endgültigkeit nur allzu vertraut. Beim Sezieren menschlicher Gehirne während ihres Studiums war sie zu der Überzeugung gelangt, dass alle persönlichen Attribute, die uns zu dem machen, was wir sind, unsere Hoffnungen, Ängste, Träume und Erinnerungen, aus nichts anderem bestehen als elektrischen Impulsen, die durch das Zusammenspiel chemischer Stoffe aufrechterhalten werden. Starb ein Mensch, wurde das Gehirn von seiner Energiequelle getrennt, und all jene Chemikalien wurden zu einer inerten Flüssigkeit, ohne jede Spur dessen, wer die betreffende Person einmal gewesen war. Wenn man stirbt, stirbt man. Punkt. Während sie über die symmetrisch angelegten Gärten des Palais Waldstein dahintrieb, fühlte sie sich jedoch sehr lebendig. Sie betrachtete den Schnee, der rings um sie herabfiel, oder durch sie hindurch, aber seltsamerweise spürte sie überhaupt keine Kälte. Es war, als schwebte ihr Geist einfach im Raum, mit vollkommen intakten Fähigkeiten von Vernunft und Logik. »Ich habe Gehirnfunktion«, sagte sie sich, »also muss ich am Leben sein.« Gessner konnte daraus nur den Schluss ziehen, dass sie sich in den Fängen eines Zustands befand, der in der medizinischen Fachliteratur als AKE, außerkörperliche Erfahrung, bezeichnet wurde. Eine Halluzination, die auftrat, wenn schwer verletzte Patientinnen und Patienten nach ihrem klinischen Tod reanimiert wurden. AKE-Phänomene äußerten sich fast immer auf die gleiche Weise, durch den Eindruck, der Geist sei temporär von seiner körperlichen Hülle getrennt und treibe gestaltlos in die Höhe oder schwebe auf der Stelle. Obwohl es sich wie eine reale Erfahrung anfühlte, waren AKEs nichts weiter als imaginäre Reisen, ausgelöst durch die Auswirkungen von extremem Stress und Sauerstoffmangel im Gehirn, manchmal in Verbindung mit in der Katastrophenmedizin verwendeten Anästhetika wie Ketamin. »Ich halluziniere diese Bilder«, versicherte sich Gessner und blickte auf den dunklen Bogen der Moldau, die sich durch die Stadt schlängelte. »Aber wenn es eine außerkörperliche Erfahrung ist, dann muss ich im Sterben liegen.« Von der eigenen Gelassenheit überrascht, versuchte Gessner sich zu erinnern, was geschehen war. »Ich bin eine gesunde Frau von 49 Jahren. Warum sollte ich sterben?« Wie ein greller Blitz drang eine erschreckende Erinnerung in ihr Bewusstsein. Ihr wurde klar, wo sich ihre körperliche Hülle zurzeit befand und, noch schrecklicher, was ihr gerade angetan wurde. Sie lag auf dem Rücken, festgeschnallt an einer Apparatur, die sie selbst geschaffen hatte. Über sie beugte sich ein Monstrum. Das Geschöpf sah aus wie eine Art Urmensch, der aus der Erde gekrochen war. Sein Gesicht und seinen haarlosen Schädel bedeckte eine dicke Schicht aus schmutzigem Lehm, rissig und zerfurcht wie die Oberfläche des Mondes. Nur seine hasserfüllten Augen waren durch die irdene Maske zu sehen. Drei Buchstaben aus einer fremden Sprache waren in seine Stirn geritzt.
»Warum tust du das?« hatte Gessner voll Panik geschrien. »Wer bist du? Was bist du?«
»Ich bin ihr Beschützer«, hatte das Ungeheuer geantwortet. Seine Stimme klang hohl und hatte einen vagen russischen Akzent.
»Sie hat dir vertraut, und du hast sie verraten.« »Wen?« verlangte Gessner zu wissen.
Das Ungeheuer sprach einen Frauennamen aus, und Gessner durchfuhr die Panik wie ein Messerstich. Woher kann es denn wissen, was ich getan habe? Ein eisiges Gewicht materialisierte sich auf ihren Arm, und Gessner begriff, dass das Monstrum den Prozess begonnen hatte. Einen Moment später flammte in ihrem linken Arm ein unerträglicher Schmerz auf, zuerst an einer nur stecknadelkopfgroßen Stelle, der sich dann ihre Ellbogenvene entlang ausbreitete und zu ihrer Schulter durchfraß.